So, mir geht es ein ganz kleines Stück so, nach diesem ersten Teil, wo wir zusammen waren, dass es so ein Stück ist, wie die Jünger irgendwie mit dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, die drei Jünger, und an die Wolke kam und dann steht irgendwie, und sie sahen Jesus allein. Wir haben ein Stück weit den Herrn Jesus allein vor unseren Augen gehabt, und eigentlich denke ich, wenn ich jetzt irgendwie über etwas rede, kann das eigentlich nur kleiner sein, wie der Jesus allein. Aber ich glaube, es geht darum, wenn wir in Gottes Wort gucken, wie wir in unserem Leben zu diesem Herrn und Heiland stehen und wie es mit uns aussieht, irgendwie zu diesem Herrn Jesus, der so groß und so erhaben ist. Der ja so irgendwie immer mal wieder irgendwie ein paar Abschnitte mit euch zusammen aus dem Römerbrief betrachtet, und da ist mir irgendwie am Herzen, irgendwie über ein Thema heute zu reden, und zwar, was in Kapitel 3, 4 und 5 vorkommt. Ein Begriff, den wir oder ich zumindest oft im Alltag eigentlich ganz anders besetze, wie das die Bibel tut, zumindest wie es der Apostel Paulus tut im Neuen Testament. Da geht es um Rechtfertigung. Ich habe gedacht, wenn wir da reingucken, wäre es schön, wenn das so ist, und wenn du darum weißt, um deine Rechtfertigung, dass du gerecht gesprochen worden ist von dem Herrn Jesus, gerecht gesprochen durch sein Blut. Habe ich gedacht, es ist so, wie wenn man in ein Fotoalbum guckt und sich Bilder anguckt und erkennt, da bin ich auf dem Bild. Da bin ich wiederzufinden in dem, was dort steht. Ich weiß darum, da bin ich und ich bin gerechtfertigt worden und da ist mein Herr und mein Heiland. Ich würde am Anfang gerne etwas dazu lesen aus Lukas 18, wo der Jesus selber etwas von Rechtfertigung redet und vielleicht von einem Menschen, der sich dort auf diesem Bild wiederfindet als gerecht, weil er dem Herrn Jesus da begegnet ist. Es ist ein Gleichnis, was der Jesus erzählt. Aus Lukas 18, ab Vers 9 möchte ich lesen. Er sprach aber auch einige, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen, der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab, wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jener, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Rechtfertigung ist irgendwie ein juristischer Begriff, wo ich an zwei Sachen denken musste. Ich war zweimal, glaube ich, in meinem Leben schon als Zeuge vor Gericht, und einmal ging es um eine Dienstunfähigkeit von Kollegen, und da ging es um Abläufebetrieb. Ich musste erstmal die Genehmigung haben, dort aussagen zu dürfen, und dort bin ich dann eine Stunde mit Fragen durch die Mangel gedreht worden. Und man merkt, vieles ist ja subjektiv, es ist ja nicht jeder Ablauf jeden Tag gleich. Und man muss versuchen, irgendwie innerlich das wiederzugeben, was Wirklichkeit ist. Und ich habe verspürt, man ist eigentlich gar nicht dazu in der Lage. Es sind so viele Eindrücke und so viel Wissen, was man hat, und wirklich juristisch einwandfrei das wiederzugeben. Ich habe da geschwitzt. Es ging ja darum, dass wirklich das Recht oder das, was richtig ist, auch so zum Vorschein kommt. Nach dieser Stunde kam ich raus und dann saßen als weitere Zeugen Lars und Jörg draußen. Ich habe gemerkt, die haben noch viel mehr geschwitzt wie ich. Die wussten gar nicht so, was auf sie zukam. Und sie merkten, es wurde immer länger bei mir. Es gibt Momente, was Rechtfertigung angeht, da kommt man ans Schwimmen. Dann merkt man, ich weiß überhaupt nicht, damit umzugehen. Und am meisten muss ich dran denken an eine Nachbarin von uns. Die lag am Sterbebett und ich habe sie dort irgendwie, wir hatten vorher schon Kontakt und dann zweimal besucht und ich habe ihr von dem Herrn Jesus erzählt. Und sie hat mir immer wieder eins gesagt, sie hat gesagt, ich habe so eine Angst vorm Sterben. Ich glaube, sie wusste, sie kommt vor die höchste Instanz und da steht ihr Leben. Und sie sagte mir im gleichen Satz immer wieder das Gleiche und sagt, lass mich bloß mit diesem Jesus in Ruhe. Aber in diesem Herrn Jesus liegt nur ganz alleine wirklich Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Und es ist so schmerzhaft, wenn Menschen dran vorbeigehen, an dieser Gerechtigkeit, die Gott Sündern zusprechen möchte. Wenn wir uns im Alltag rechtfertigen, warum es jetzt so war, dass ich vielleicht zu schnell gefahren bin oder jenes gewesen ist, dass ich zu spät komme, dann rechtfertigen wir uns selber. Dieser Pharisäer, der sprach bei sich selber. Das kam bei Gott nicht an. Aber dieser Sünder, der nicht der Abstand hielt vom Tempel, der nicht wagte aufzublicken, schüttete sein Herz aus, wie es war, und hat sich der Gnade des Erbarmen Gottes anbefohlen. Und er ging gerechtfertigt von Gott, gerechtfertigt nach Hause. Gott rechtfertigt Sünder. Für mich ist das was, wo mein Herz aufgeht und wo mein Herz auch zur Ruhe beikommt. Ich denke, dass es gut ist, irgendwie zumindest ein paar Dinge irgendwo uns anzugucken, wo es um Rechtfertigung geht. Und auch zu erkennen, warum das so auch recht und richtig ist. Einmal für dich und für mich, dass wir wirklich als gerecht dastehen können, obwohl wir Sünder sind. Und wie kann es auch dann sein, dass Gott gerecht ist, dass er Sünder freispricht? Ich glaube, es ist wichtig irgendwie, dass man darin zu Hause ist, dass man das irgendwie für sich innerlich weiß, weil der Widersacher, der geht umher. Man hört ja auch, es wird ja auch geschrieben von dem Verkläger der Brüder, der immer wieder anrüttelt und anschüttelt und einen in eine Unsicherheit bringen möchte. Und ich denke, es ist wichtig, irgendwie für sich zu wissen, aus Gottes Wort heraus, dass wir durch Glauben an den Herrn Jesus, an sein Blut wirklich gerecht sein können. Ich möchte uns einfach so einige Bibelstellen dazu lesen. Ich möchte aus Römer 3, ab Vers 21 anfangen. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Ich glaube, wenn Rechtfertigung ein juristischer Begriff ist und wenn es darum geht, dass Gott rechtfertigt, Gott ist derjenige, von dem alle Autorität ausgeht, von dem, ja, es gibt keine höhere Instanz und Gott rechtfertigt und spricht gerecht den, der des Glaubens ist. Im Römerbrief wird uns vieles beschrieben, dann gerade im Kapitel 4, was so diesen Ursprung des Glaubens angeht. Und da wird der Abraham uns genannt, der Vater auch des Glaubens ist. Und wir merken, dass dieser Glaube, den dieser Abraham hatte, etwas ist, was einfach etwas mit seinem Wandel und mit dem zu tun hat, wie er unterwegs war. Ich möchte einen Vers lesen, und zwar den Vers 12, da steht, die in den Fußspuren des Glaubens wandelt, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Also dieser Glaube ist nicht eine Sache, die irgendwie mal ergriffen worden ist und dann geht man seinen Weg weiter. Abraham glaubte Gott und er verließ das und setzte sein Vertrauen dahin, dass Gott ihn jetzt führen wird. Ich glaube, Glaube geht nur, wenn man vorher irgendwie eine Umkehr gehabt hatte, wenn man vorher Buße getan hat, wenn man wie dieser Sünder, den wir eben gesehen hatten, wie dieser Zöllner gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann seinen Wandel mit Gott beginnt und mit dem Herrn Jesus beginnt. Und ich denke, es steht so auch in den Missionsbefehlen immer wieder drin, macht zu Jüngern. Macht doch die Leute zu Menschen, die mir nachfolgen, die jetzt mit mir unterwegs sind. Und ich glaube, dass wie kein anderer Mensch sich der Apostel Paulus darin als Vorbild hinstellt, dass man ihm und seinem Glauben nacheifert. Wie er dem Herrn Jesus nachgefolgt und nachgeeifert ist, so dürfen wir dem Apostel Paulus nacheifern, im Glauben zu wandeln. Das heißt, im Glauben unseren Weg zu gehen. Nicht irgendein Ereignis, sondern Glauben hat was mit Wandeln zu tun, mit dem, wie wir unterwegs sind. Wir werden das gleich irgendwie auch noch sehen an anderen Versen. Ich möchte einfach nochmal was vorlesen, so von dieser Gerechtigkeit, die aus Gott ist. Ich möchte aus Kapitel 4 ab Vers 3 lesen. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Denn dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Ich denke, er zitiert hier aus Psalm 32 von David, wo er beschreibt, wie es aussah, bevor er gerechtfertigt worden war, wo seine Sünde noch auf ihm lastete, wie sein Inneres zerging wie in Sommergluten. Und dann hat er bekannt seine Sünde. Er wurde von Gott gerechtfertigt. Und dann wird auch etwas davon geschrieben, was diese Nachfolge des Glaubens angeht, dass er sich dann leiten lässt von den Augen Gottes, dass er in dieser Nähe diesen Weg unter dieser Führung Gottes antritt. Und wir merken und wir finden an manchen Stellen, dass wenn man gerechtfertigt ist von Gott, dass etwas nachzieht. Das zieht nach, dass wir Frieden in unserem Herzen haben, dass wir Ruhe in unserem Herzen haben. Ich möchte das so irgendwie aus Vers 5, Kapitel 5 von Anfang lesen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also Frieden zieht ein und eine Hoffnung, die begründet ist in der Herrlichkeit Gottes. Ich denke, wo ein Stück weit hier schon erlebbar ist, aber eine Hoffnung, die bis in die Ewigkeit geht, dass wir bei Gott sein dürfen, dass er uns gerecht gemacht hat. Und ich glaube, ein großes Bild für Rechtfertigung ist das, was wir auch in den vergangenen Mittwochen vor unseren Augen stehen dürften. Gott ist gerecht, Gott richtet und Gott ging durch das Land Ägypten und Gott ging auch durch Goschen. Und Gott richtete und richtete jede Erstgeburt. Und er guckte, wo schon Gericht stattgefunden hatte, wo Blut an den Türen war, da ging das Gericht vorüber. Da war schon gerichtet worden, da gab es einen Stellvertreter, der gerichtet worden ist. Wo Sünde gerichtet ist, da geht das Gericht Gottes vorüber. Und diese Zurechnung, dass das, was der Jesus für uns getan hat auf Golgatha, dass das für uns gilt, dafür ist der Glaube da, dass wir es annehmen, dass wir es ergreifen, dass wir unser Leben darauf setzen. Und das ist nicht nur eine Sache dessen, dass ich darauf setze, dass der Jesus mir vergeben hat. Der Glaube des Abrahams, der war so groß und der war so weit in die Zukunft gesetzt, dass er alle Verheißungen Gottes im Glauben ergriffen hat, obwohl sie nicht sichtbar waren in seinem Leben, obwohl er 25 Jahre durchs Leben gehen musste, bis dann so der verheißene Sohn kam. Und ich möchte euch so diese Zukunftsrichtung des Abrahams irgendwie vorlesen, wie sein Glaube da aussah. Aus Kapitel 4 im Römerbrief ab Vers 17 möchte ich lesen, einfach diese zukunftsgerichtete Glaubensrichtung, die der Abraham hatte. Wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hatte, damit er ein Vater vieler Nationen wurde. Nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibens der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum ist ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Was für ein Glaube gegen alles, was das Äußere hergab. Er hatte das Vertrauen, selbst wenn er seinen Sohn tötete, dass Gott Leben schenken kann aus den Toten. Er hatte dieses Vertrauen, trotzdem eigentlich seine Frau unfruchtbar war. Er hatte dieses Vertrauen auf Gott, dieses Glauben. Und er wandelte in Zelten, lesen wir von ihm, weil er diese Hoffnung hatte auf die Stadt, die nicht mit Händen gebaut ist. Glaube macht etwas aus, dass wir gefestigt und darauf gerichtet sind, auf das, was ewig ist. Ich finde es unheimlich schön, etwas so von diesem Glauben zu sehen, und Gott spricht in diesem Glauben gerecht. Das ist dieser Glaube, an dem wir uns auch in unseren Herrn hängen. Und wenn wir in das 5. Kapitel sehen, dann merken wir, welchen Umfang das hat. Da merken wir, dass geschrieben wird, dass diese Gerechtigkeit Gottes und das, dass Gott die Sünde dem Herrn Jesus zurechnet und dass eigentlich sozusagen von Grundlegung der Welt ab schon stattgefunden hat. Uns beschrieben wird, dass durch einen die Sünde in die Welt gekommen ist, dass jeder sündig ist, aber dass durch einen Menschen auch die Gnade Gottes in die Welt gekommen ist und dass diese Gnade Gottes alles überdeckt, dass sie größer ist wie jede Schuld und Sünde und dass man dadurch, durch diese Gnade Gottes, durch das Leben und Sterben und das vergossene Blut unseres Herrn Jesus gerechtfertigt werden können zum Leben hin. Mich macht das dankbar und mich macht das sicher, dass es nicht in dem ist, was ich bin und was ich tue. Und das zeigen die Kapitel auf. Jede Sache, die wir nach vorzuweisen hätte, wird auseinandergenommen. Es wird gezeigt, ganz alleine dran festzuhalten an dem, was wir in dem Herrn Jesus haben. Es gibt eine Sicherheit durch unseren Herrn und Heiland, dass er gerecht spricht, der des Glaubens ist. Aber was ist das für ein Gott, dass er Schuld und Sünde nimmt und auf einen Unschuldigen legt und ihm diese Schuld und Sünde zurechnet und ihn straft und verurteilt und den, der die Sünde getan hat, ihm die Gerechtigkeit des Unschuldigen zurechnet. Mir ist irgendwie in den vergangenen Wochen irgendwie ein Vers groß geworden. Den hatte ich euch, glaube ich, letzte Woche Sonntag auch vorgelesen. Gott ist so gerecht, dass er das nicht nur auf einen legt, sondern dass er es selber tut. Gott lässt die Schuld auf sich selber legen. Ich möchte diese Verse nochmal lesen aus 2. Korinther 5 ab Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Dem, der Sünde nicht kannte, hatte er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Gott selber ist ans Kreuz gegangen für deine und meine Schuld. Er ist derjenige, der richtet und bestraft, aber ist derjenige, der dann direkt auch stellvertretend diese Strafe auf sich genommen hat in seinem Sohn. Gott starb am Kreuz für dich und mich. Was kann es Größeres sein, was vor unseren Herzen, vor unseren Augen stehen kann? Ich glaube, das, was die Rechtfertigung angeht und was das heißen soll dann auch für unser Leben, das schreibt uns der Apostel Paulus irgendwie in einer unheimlichen, schönen Art, glaube ich, im Philipperbrief. Und da merkt man eigentlich, dass wen Gott rechtfertigt, dass der auch eine Verantwortung hat, weil er von Gott gerecht gesprochen worden ist, obwohl er ungerecht ist. Dass es eigentlich dann der Startpunkt ist, dass das Leben auch so verändert wird, dass man nicht nur diese Gerechtigkeit annimmt, sondern dass die Gerechtigkeit, die von Gott ist, dass die in unserem Leben, in deinem und meinem Fuß fasst. Dass das auch Wirklichkeit wird in unserem Alltag, dass Gottes Gerechtigkeit einzieht in unserem Wandel. Wir haben öfter schon irgendwie drüber nachgedacht, was Heiligung angeht. Was Gott uns auch so machen möchte in diese Stellung, in die er uns gebracht hat. Und ich finde irgendwie, dass uns das im Philipperbrief, wie das funktioniert oder wie das gehen kann, in einer schönen Weise vorgestellt wird. Ich möchte Philipper 3 einfach von Vers 1 anlegen, lesen. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Hier schreibt der Apostel Paulus aus dem Gefängnis und er schreibt von der Freude, die verborgen ist in unserem Herrn und Heiland. Für euch aber bedeutet es das, ist fest, ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geiste Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können. Ich noch mehr. Beschnitten am achten Tage vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Kenntnis Christi Jesus, meines Herrns willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Der Apostel Paulus, der so viel nachzuweisen hatte, der so viel hatte in seinem Leben, wo er hätte sich darauf berufen können, hat jede Sache, wo er darauf sich berufen können, seiner Herkunft, seines Wandels, seiner Ausbildung, dessen, zu dem er geworden ist, für Dreck geachtet und hat seine Zuversicht, sein ganzes Herz nur auf eine einzige Sache gelenkt, auf die Gerechtigkeit, die aus dem Herrn Jesus kommt. Der Apostel Paulus hat in allem darin sich selber verleugnet und hat seine Hoffnung auf den Herrn Jesus gesetzt. Und ich glaube, das ist etwas, von dem ich lernen kann. Wie viel nehme ich Zugriff oder Rückgriff auf das, was ich kann, auf das, was ich will. Und es ist nur Dreck. Der Apostel Paulus hat es für Dreck geachtet. Alle Vorzüge, alles Können, alles Tun, weil er nur eine Hoffnung hat, die Gerechtigkeit, aus Sünder gerecht gesprochen zu werden in dem Herrn Jesus. Das war das, in dem er festgehalten ist und in dem er leben und wandeln wollen. Und ich denke, wenn es um Rechtfertigung geht, dass Gott selber sich hingegeben hat, damit du und ich gerecht sein können, dann ist es eine Möglichkeit, wie wir auch unser Leben leben können, dass es uns immer wieder bewusst sein kann, alles, was wir aus uns heraus haben, was vielleicht uns groß erscheint, dass wir es für nichts halten und wirklich unser Herz und unsere Zuversicht an den klammern, der sich ganz für uns hingegeben hat. Das bedeutet Frieden. Das bedeutet auch Heil. Und das bedeutet auch Kraft, im Glauben leben zu können. Im Römerbrief, wenn wir vielleicht mal weitergucken, Kapitel 6, wird uns das auch so ein ganzes Stück beschrieben, was es heißt, im Glauben zu leben, mit Christus gestorben zu sein, zu leben. Was für einen Herrn und Heiland haben wir ihn. Ich kann ihn nicht so groß vor Augen stellen, wie wir in der ersten Stunde vor Augen hatten, Jesus allein. Aber Jesus möchte uns in seine Gerechtigkeit mit hineinnehmen, durch den Glauben ganz festzuhalten und ganz auch unseren Wandel auf ihn zu setzen, unsere Fußstapfen da rein zu setzen und mit ihm unterwegs zu sein. Vielleicht ein Vers noch, also oder ein paar Verse noch, die mir irgendwie auch nochmal wichtig geworden sind. Ich lese vielleicht nochmal, weil wir noch ein paar Minuten haben, ein paar Verse mehr, wo die Größe des Herrn erstmal vor Augen gestellt und das, was wir wirklich haben durch das, was er auf Golgatha getan hat. aus Kolosser 1 ab Vers 15 lege sich erstmal von dieser Größe unseres Herrn. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, der mit der in allem den Vorrang hat, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und jetzt nochmal was von dieser Rechtfertigung und dem Frieden, der in ihm ist. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und wir auch Diener, Jünger, Nachfolger dessen sein, der alles für uns hingegeben hat. Und wollen wir Licht sein nach draußen, die unseren Herrn und Heiland noch nicht kennen, auch wenn sie ihn ablehnen, unseren Herrn und Heiland, den Herrn Jesus Christus. Ich habe noch einen Bruder ein Lied und es vielleicht noch jemand mit uns betet.